Wie konnte es so weit kommen, dass der Deutschen liebstes Kind in allen Facetten des Lebens das Auto wurde und nicht, was naheliegen würde, das Kind? Solch scharfsinnige und provokante Gedanken zum Auto und zur Verkehrswende werden wir in dieser Folge der Changemaker Edition bestimmt so einige hören. Ich spreche heute mit der Mobilitätsexpertin Katja Diehl.
Der Utopia Podcast.
Katja hat nach 15 Jahren in der Mobilitäts- und Logistikbranche einen mutigen Schritt gewagt. Sie hat die Komfortzone ihrer Festanstellung verlassen, um als selbstständige Autorin und Podcasterin frischen Wind in die Verkehrswende zu bringen. Und das ist ihr definitiv gelungen. Ihr Buch Autokorrektur landete 2022 auf der Spiegel-Bestsellerliste. Mit ihren Social-Media-Kanälen erzeugt sie große Resonanz, die aber auch ihre Schattenseiten hat. Und mit ihrem neuen Buch Raus aus der Autokratie widmet sie sich vor allem der Frage, warum wir in der Mobilitätswende noch immer im Stillstand verharren und wie wir das ändern können. Über all das sprechen wir in dieser Podcast-Folge. Hallo Katja, schön, dass wir heute sprechen.
Ja, danke für die Einladung.
Wir nehmen die Folge klimafreundlich per Videocall auf. Warst du denn heute Morgen denn trotzdem schon unterwegs und wenn ja, wie?
Also ich bin gerade in Osnabrück und schaue von meinem Hotelzimmer auf ein riesiges Mercedes-Autohaus. Von daher war ich noch nicht physisch unterwegs, aber habe schon gedacht, wie krass, ja, wie groß dieser Stern über diesem Ding prangt. Also deutet schon darauf hin, dass Automobilität nicht rein faktenbasiert abgewickelt wird.
Du steigst schon mitten im Thema ein. Jetzt sag ich dir noch, wie ich heute Morgen unterwegs war. Das rundet, glaube ich, den Einstieg ganz gut ab. Wie immer, wenn ich ins Büro fahre, komme ich vom Münchner Norden in den Münchner Süden mit dem Rad, wie gesagt. Und ja, das fühlt sich schon so an, als würde man an vielen Teilen der Strecke so gegen alle Widerstände fahren, wie man das so schön sagt. Damit meine ich nicht das heute mäßige Wetter, sondern die schlecht geführten Radwege, an denen Autos zu nah an einem vorbeifahren. Ja, und so viel Transparenz sollten wir unseren Hörerinnen und Hörern geben. Heute sprechen zwei Leute, die nicht unbedingt Autofans sind, miteinander. Trotzdem, wir werden deshalb nicht unobjektiv werden, darum geht es nicht. Ich fände es schön, wir würden es hinbekommen, unseren Hörerinnen und Hörern eine Einladung zum Perspektivwechsel aufs Auto zu geben. Denn nach wie vor ist ja das Auto die große Selbstverständlichkeit auf den Straßen da draußen. Ich finde nämlich genau das, dieser Perspektivwechsel gelingt dir in deinem neuen Buch und auch in deinem alten besonders gut. Und du hast auch immer wieder kleine und große Augenöffner, so sehe ich die zumindest. Mit welchen magst du denn unsere Hörerinnen und Hörer abholen auf deinen Blick für die Mobilität von morgen?
Ja, zunächst vielleicht, ich habe einen Führerschein und ich fahre Auto. Das ist immer wieder ganz interessant, dass ich als eine Person, mir wird immer das Etikett Hass aufgeklebt und das passt nicht zu mir. Ich agiere lieber durch Liebe getrieben und zwar durch Liebe zu Menschen und nicht Objekten. Und im ländlichen Raum, wo meine Eltern leben und jetzt halt schwer krank sind, da können die gar nicht, ein Leben führen, ohne dass jemand sie fährt mit dem Auto. Und das ist so einer der Antriebe, den ich habe, weil wir werden ja in einer überalternden Gesellschaft sehr viel mit Menschen zu tun haben, die vielleicht mal einen Führerschein gemacht haben, aber nicht mehr fahren können, fahren wollen und sollten uns auf diese zeitnahe Zukunft einfach auch vorbereiten. Und da hätte ich schon gerne, dass meine Eltern so ein On-Demand-Rufbus-System gibt es ja zum Beispiel auch bei euch in der Region, wo man halt anruft oder per App das bestellt. Das kommt dann innerhalb von 15 Minuten und dann teilt man sich die Fahrt mit anderen, die vielleicht dieselbe Strecke fahren. Und da könnten meine Eltern vielleicht in den Ortskern kommen und mal einen Kaffee trinken. Und wenn du nach Augenöffnern fragst, das ist wirklich interessant, dass mir Menschen nach dem Lesen von Autokorrektur oder jetzt auch wahrscheinlich nach dem Lesen von meinem zweiten Buch sagen, Katja, ganz ehrlich, seitdem ich das Buch gelesen habe, ist mein Leben nicht gerade weniger stressig geworden. Da sind ja wirklich überall Autos. Also, dass wir ganz viele unter uns haben, die wirklich schon so aufgewachsen sind, die gar nicht mehr das Vorher kennen. Weil Menschen wie meine Eltern können auch erzählen, wie sie draußen gespielt haben als Kinder. Oder auch ich hatte so eine Kindheit auf dem Land, wo wir tagelang, also jetzt natürlich kamen wir abends immer nach Hause, aber in den Sommerferien ohne Eltern unterwegs waren. Das ist heute in vielen Bereichen von Deutschland überhaupt nicht mehr vorstellbar. Und wenn man so auf alte Kinderbuchliteratur schaut, die fünf Freunde, die wirklich dann auch sogar mehrere Tage zelten gehen, ohne erwachsene Begleitung, ne? Das sind wahrscheinlich können heutige Kinder sich das gar nicht mehr imaginieren, dass man eine Welt oder Zeit ohne Erwachsene verbringt. Und augenöffnend ist daher für mich, und es ist ja auch, wie du es dann ja auch gelesen haben wirst, ein Schwerpunkt im zweiten Buch, sogenannter Adultismus, also die Altersdiskriminierung gegen Kinder. Wir beschäftigen uns immerhin jetzt ab und zu mal mit älteren Menschen, aber dass Kinder in einer Welt leben, die für Erwachsene gebaut worden ist und da ziemlich viel ausgeschlossen sind, auch von Selbstbestimmtheit. Ich denke, es wird auch vielen nochmal die Augen öffnen, was für eine Limitation so eine Kindheit heute in so einer autozentrierten Welt ist.
Spannend. Ich meine, das stand auch in deinem ersten Buch, der Fakt, Spielplätze wurden erfunden, weil es für Kinder irgendwann zu gefährlich wurde, noch einfach nur vor der Türe zu spielen, eben weil die Autos kamen. Also das war auch so ein Augenöffner-Moment, den ich meinte. Bleiben wir doch gleich mal bei den Kindern. Die Zahlen, die stammen auch aus deinem neuen Buch, zu den sogenannten Elterntaxis, sind in etwa 1976 liefen noch 90% der Erstklässlerinnen selbst zur Schule. 2018, gut 40 Jahre später, wurden 43% mit dem Auto gebracht. Das sind echt heftige Zahlen und ja, das liegt, ich glaube, du beschreibst das als eine Art Teufelskreis oder einen absurden Kreislauf. Wir nehmen den Kindern die Freiheit, aktiv und selbstständig unterwegs zu sein. Oh, ich habe sogar hier das Zitat vorliegen, ich bin gut vorbereitet. Aus Angst, dass sie unter die Räder kommen, weil es davon immer mehr gibt. Ein absurder Kreislauf, genau, hier ist der Wortlaut. Wie können denn Eltern deiner Meinung nach heute Kinder zu aktiven, selbstständigen VerkehrsteilnehmerInnen machen, obwohl sie Angst um deren Sicherheit haben?
Ja, das ist ja ehrlich gesagt für alle autoabhängigen Personengruppen derselbe Rat, den ich gebe. Ihr sollt nicht von heute auf morgen aus dem Auto aussteigen, aber ihr sollt dagegen aufbegehren, dass ihr so abhängig seid. Ihr sollt dagegen aufbegehren als Eltern, dass ihr mit euren Kindern durch die Räume geht, wenn sie endlich mal auf dem Laufrad sitzend eigene Mobilität erfahren, im wahrsten Sinne des Wortes erfahren. Und dann immer geschrien wird, aber du bist zur nächsten Ecke, Achtung, bleib stehen, da sind die Autos. Und ich glaube, das hat schon recht viel damit zu tun, wie omnipräsent das Auto auch in Kindheiten ist. Also wenn man auf Spielplätze geht, gibt's da immer ein Schaukelauto vor Kaufhäusern stehen diese Dinger, wo man Euro reinschmeißt, ja. Die Autos. Dann gibt's auf der Kirmes Fahrgeschäfte für Kinder, wo alle immer in den Rennwagen wollen. Ich habe gestern den ersten Microlino, das ist die ältere Menschen kennen es als Isetta. Also so ein Auto, was sehr klein ist, wo man vorne die Tür öffnet, was auch total schön ist für Menschen mit einer Gehbehinderung zum Beispiel, dass sie ebenerdig aussteigen können. Und das ist so Bonbonfarben. Also das, was ich gesehen habe, war so weiß mit Türkis. Und auf der bisher einzigen IAA, also internationale Autoausstellung, auf der ich bisher war, sind jüngere Kinder alle an dieser Isetta hängen geblieben, weil sie so freundlich aussieht und klein ist und bunt ist. Aber ab einem gewissen Alter gehen die Kinder und Jugendlichen dann doch wieder zu dem, oh, das kostet 1 Million Euro Auto. So, ne? Also da ist, glaube ich, schon auch in der Kindheit am Anfang eine gesunde Neugier, ein gesunder Wunsch, die Welt selbst zu entdecken und auch vielleicht die richtigen Dinge, in Anführungszeichen, niedlich zu finden. Aber natürlich haben wir als Erwachsene da ganz viel Verantwortung, dass wir das wieder zurückdrehen. Also früher hat man ja diesen Satz gehabt, dass die Straße da auch das Kind ein Stück weit erzieht. Das waren Zufallsbegegnungen, weil man halt als Kind vor dem Haus sich bewegt hat mit seinen FreundInnen. Da kamen immer auch Menschen in die Lebensrealität dieser Kinder, die vielleicht nicht Bekannte der Eltern waren oder Spielgefährten, die man schon kennt. Und das wünsche ich mir halt auch, jetzt spanne ich den Bogen vielleicht etwas weit, aber das ist für mich auch Teil der Demokratie, ne? Dass man einfach nicht im Auto sitzt und an den Leuten vorbeifährt und sich denkt, boah, ich habe überhaupt keine Lust, denen zu begegnen. Das sagen ja auch viele, die nicht Bus und Bahn fahren wollen, dass sie gar keine Lust haben, sich mit anderen Leuten in einen Raum zu begegnen. Weil ich habe ganz viel Gewinn Dadurch, und das ist auch nochmal ein Punkt, der vielleicht augenöffnend ist, es ist ein Privileg, ohne eigenes Auto leben zu können. Das ist absurd, dass es ein Privileg ist und nicht ein Recht. Und das sind alles so Punkte, wo ich halt hinterfrage und es auch manchmal sehr schade finde, dass Menschen mich so negativ lesen. Aber das zeigt auch, das habe ich selber unterschätzt, muss ich sagen, wie emotional dieses ganze Thema ist, wie privat es wahrgenommen wird, wie sehr es auch Lifestyle ist, ein Auto zu haben und welches Auto man fährt und ja, ganz schön viel Geld auch da in diese Mobilität zu stecken, die sich ja zum Teil auch wirklich nur stehend manifestiert, indem es geparkt ist.
Du hast selbst gesagt, du hast den Bogen jetzt schon sehr weit gespannt. Vielleicht machen wir das nochmal auf einer anderen Ebene. Dein neues Buch heißt Raus aus der Autokratie, rein in die Mobilität von morgen. Erstmal Kompliment für das gelungene Wortspiel. Ich fand auch schon das erste großartig, die Autokorrektur. Du deutest mit der Autokorrektur an, dass es ja um weit mehr geht als um das gängige Problembewusstsein. So etwas wie Autos sind schlecht für die Umwelt, in Klammern die mit Verbrennermotoren. Wie würdest du die Antwort auf den Punkt bringen? Warum ist das Auto mehr Problem als Lösung?
Ja, das ist halt das, wo ich auch gerade merke, dass wir an Bereiche rankommen, wo Komfortzonen existieren von Menschen, die sich selbst als progressiv bezeichnen würden. Und das ist das Elektroauto. Also ich habe im März 2024 zwei längere Newsletter-Ausgaben. Also einmal in der Woche schreibe ich einen Newsletter. Der kostet 6 € im Monat. 4 Ausgaben. Und ich habe 2 längere Ausgaben darüber geschrieben, warum ich eben Tesla und alle anderen Elektroautos als problematisch erachte. Alle Autos, die wirklich benötigt werden, fahren in Zukunft voll elektrisch. Gar keine Frage. Also die Debatte mache ich auch nicht auf, weil das ist einfach ganz viel mit diesen E-Fuels und so weiter. Im wahrsten Sinne Nebelkerzen. Also es muss voll elektrisch werden, weil das Elektroauto hat 3 ganz große Vorteile. Erstens, wir machen uns autark von Despoten wie Putin. Also wir müssen keine problematischen Herrschaftssysteme mehr supporten mit unserem Geld. Zweitens, wir werden lokal CO2-frei, aber wirklich lokal, also da, wo das Auto fährt. Und die Autos der Zukunft sind ja Teil des dezentralen Energiesystems. Also sie können auch Speicher sein. Weil wir haben ja jetzt schon gemerkt, wir sind super gut in den erneuerbaren Energien und haben teilweise viel mehr Energie, als wir sie verbrauchen können. Und diese sollten wir natürlich speichern können. Und da spielt das Auto eine Rolle. Ja, und das war dann jetzt, das war der Showpitch für das elektrische Auto. Weil mehr Vorteile hat es nicht. Also das ist so, ich habe manchmal das Gefühl, dass ich so im Raum stehe und alle sind so begeistert bei bestimmten Facetten der Mobilitätswende und dann sagt Katja, der Kaiser ist doch nackt. Ne, dieses Märchen, okay, wo alle Erwachsenen sagen, wow, toll, weil die Betrüger, die dem Kaiser diese Kleider verkaufen, haben halt gesagt, wer die Kleider nicht sehen kann, der ist doof. Ne, so. Und das ist halt das, da haben dann wirklich 10% meiner Leute das Abo gekündigt. Und da geht es jetzt nicht darum, dass es Menschen sind, die sich 6 € nicht leisten können. Das gibt es auch, was traurig genug ist, was mir auch immer wieder die Lebensrealität spiegelt, dass manche Leute 6 € nicht mehr übrig haben für mein Newsletter. Sondern das war ganz klar, also ich habe immer so 2-3% sind normal, ne, dass Leute das beenden. Und es war so richtig in meiner Statistik, konntest du richtig so einen Mittelfinger quasi sehen. Es war einfach, das ging aufgrund dieses Themas. Und mir hat letztens auch eine sehr progressive Anwältin gesagt, Klimagerechtigkeit sei ihr egal. Es gehe um die THG-Quoten, es gehe um CO2, das müssen wir jetzt erstmal schaffen. Da können wir nicht auf Gerechtigkeit auch noch gucken. Und das macht mich richtig fassungslos, weil ich, und jetzt kommen wir zu der anderen Seite der Medaille, reiße keine Ressourcen mehr aus dem globalen Süden für eine Sache, die über Alltagsbedarf gebaut ist, weil im beruflichen Pendelverkehr sitzen nur noch 1,075 Personen, also immerhin hält noch jemand das Lenkrad. Dieses deutsche Auto fährt 45 Minuten am Tag durchschnittlich und dafür reiße ich keine Ressourcen aus fremden Ländern, um mir was zu bauen, was nur rumsteht. Flächenversiegelung macht. Autoreifen sind die größte Mikroplastikquelle der Welt. Ja. Wenn SUVs ein Kontinent wären, dann wären sie unter den Top 5 der Länder, was CO2 angeht. Also es ist einfach, der globale Norden eskaliert da in einer Art und Weise in seiner Automobilität. Und mir raten auch Leute immer, weil ich ja auch relativ offen damit umgehe, dass es ein bisschen schwierig ist, mein Business in Anführungszeichen zu monetarisieren. Ja, dann sei doch nicht immer so krawallig. Mhm. Dann zeig doch nur die schönen Seiten. Dann sag doch, wie toll die Städte werden und die ländlichen Räume. Aber das ist nicht machbar für mich. Also das wäre Lügen. Also klar, ich würde verschweigen, aber ich finde es auch Lügen, wenn wir nicht sagen, die Autoprivilegien müssen weg, sonst kriegen wir diese tollen Räume nicht. Ja, und das ist natürlich ein bisschen so ein Dilemma, zumal es ja immer auch dieses Narrativ gibt, dass Deutschland zugrunde geht, wenn wir keine Autos mehr bauen oder so, ne?
Das wird nicht passieren, da bin ich fest davon überzeugt. Ja, du bist jetzt über die sozusagen Nicht-Akzeptanz ins Thema gekommen, dass auch Elektromobilität allein nicht die Lösung sein kann. Das ist für viele Leute schwer anzunehmen, wie auch immer. Ich verstehe das auch ein großes Stück weit. Du hast vorher schon deine Eltern, die auf dem Land leben, angesprochen. Was ich bei mir selbst immer bemerke, wenn ich mit Leuten spreche, die auf dem Land wohnen und sagen, ja, natürlich brauche ich ein Auto. Meine typische Reaktion ist, ach ja, kann ich verstehen. Kann ich verstehen. Was ist denn dein Tipp für die Leute, die auf dem Land leben und es irgendwie versuchen wollen? Weil es ist ja nun mal so, die Strukturen sind gerade so, wie sie sind auf dem Land. Die Leute haben es einigermaßen schwer. Und ja, wie gesagt, ich tue mir auch persönlich nicht allzu leicht, den Leuten zu sagen, ach komm, hol dir ein E-Bike oder was auch immer. Was sind denn da die guten Tipps für?
Ja, ich finde es total schwierig, weil auch da gibt es ja zwei Seiten der Medaille. Einerseits haben sich diese Leute in Autoabhängigkeit begeben. Das würde ich nicht, also ich könnte es nicht. Ich könnte nicht da leben, wo meine Eltern leben, ohne mental drauf zu gehen. Weil wenn ich die zu Ärztinnen fahre, stehe ich ja auch im Stau. Also es ist absurd, wie verstädtert der ländliche Raum hier mittlerweile auch ist. Und wie die Eltern ziehen aus gutem Gewissen raus, um den Kindern ein besseres Leben zu ermöglichen und finden sich dann wieder als Elternshuttle. Ne? Also da gibt's nicht so die Alltagsradwege und auch nicht so dieses Standing vom urbanen Lebensgefühl, dass man da jetzt viel Rad fährt. Das machen sie dann eher im Urlaub. Da wird viel Rad gefahren. Ich habe mich gefreut, dass letztes Jahr Carsharing total geboomt ist. Und zwar nicht, wie alle immer sagen, in städtischen Räumen, sondern gerade auf dem Land. Mhm. Weil ich sag immer, und das beobachte ich bei meinen Eltern und das meine ich mit den beiden Seiten der Medaille, da schaffen sich jetzt Leute ein Elektroauto zusätzlich an. Da wird kein Verbrenner ausgetauscht, sondern es gibt noch dieses kleine Elektroauto. Das steht dann in der Garage, weil da die Wallbox ist, wo man es tanken kann. Und dann rückt der ganze Familienfuhrpark auf die Straße, weil man sich anscheinend als Familie auch nicht untereinander verständigen kann, wann wer rausfährt. Das heißt, meine Eltern sind der einzige Haushalt auf mehreren Quadratkilometern, würde ich sogar schätzen, der nur ein Auto hat. Und da tue ich mich dann auch schwer zu sagen, das muss auch noch weg, weil natürlich kann dieses Familienauto viele Dinge tun. Ne? Im ländlichen Raum haben wir ja zugelassen, dass alles, was wir brauchen, immer weiter von uns weggerückt ist. Aber dass jede Person in den Haushalten ein Auto braucht, ist Quatsch. Also die Statistiken sagen, im ländlichen Raum sind 10% der Wege unter einem Kilometer. Ja. Und 50% der Wege sind unter 5 Kilometern und 75% der Wege sind innerörtlich. Und da kann ganz viel Auto ja weg. Und wenn wir dann gucken, okay, wir behalten das Familienauto, das wird irgendwann voll elektrisch, wird vielleicht sogar von einer eigenen Photovoltaikanlage geladen. Und wir gucken mal, welche anderen Dinge wir denn so brauchen. Und da gehört das Carsharing dazu. Da gehören E-Scooter im Privatbesitz dazu, also nicht unbedingt im Sharing. Ich sehe das hier im ländlichen Raum ganz oft, dass Leute mit solchen Scootern einsteigen, weil sie die letzte Meile zum Bahnhof mit diesem Scooter überwinden, weil es vielleicht keine gute Busverbindung gibt. Also da sollte sich jede Person eingeladen fühlen, vielleicht mal auch so ein Tagebuch zu führen, wie so ein Fahrtenbuch. Und aber auch den Grund, warum Auto gefahren wird, einzutragen. Und wenn da ziemlich oft steht, weil ich bequem bin, Vielleicht mal zu gucken, ob man da nicht reinschauen kann. Denn, das habe ich im zweiten Buch ja auch geschrieben, gerade beim Verbrenner ist der erste Kilometer hochproblematisch, ja, weil da ganz viele Abgase entstehen, weil der die ganzen Reinigungsmechanismen sind auch nicht angewärmt. Also wir machen da, wo wir leben, richtig viele Abgase und nicht nur CO2, sondern wirklich toxische Sachen. Und das sich einfach zu überlegen, will ich das vor der eigenen Haustür? Will ich wegen meiner Bequemlichkeit in schlechter Luft leben? So? Und da, glaube ich, können ganz viele einfach mal bestimmte Wege mal nicht mit dem Auto machen. Das heißt überhaupt nicht, dass man das Auto abschaffen muss, aber einfach mal neugierig sein, ausprobieren. Am Wochenende anfangen, wo man keinen Stress hat. Ja. Und da vielleicht sogar Vorteile entdecken. Ich muss nicht mehr ins Sportstudio, sondern ich habe schon mit dem E-Bike eine gewisse Strecke am Tag zurückgelegt.
Ja, die selbst erzeugte schlechte Luft ist ja in der Stadt noch ein weitaus größeres Problem. Da sind ja dann die gängigen Sätze, die man zu hören bekommt, mit der das Auto, ja, ich will nicht sagen verteidigt wird, aber mit denen argumentiert wird, warum man ein Auto braucht. Bei uns in München ist es typischerweise, naja, im Alltag bräuchte ich es nicht unbedingt, also im Arbeitsalltag, aber am Wochenende möchte ich gern schnell raus an die Seen oder in die Berge.
Ja, das ist ja das, was ich bei mir in Hamburg Bullibüttel, wie ich es immer nenne. Also in Hamburg-Eimsbüttel stehen unfassbar viele Wohnwagen, Camper, Bulli. Und das sind wirklich teure Gefährte, ne? Also ich habe das mal nachgeguckt, so mancher Bulli, der da steht, oder auch von Ford gibt es die natürlich auch, 80.000 Euro. Natürlich werden die geleast, also das zahlt ja kein Mensch bar auf Kralle. Aber ich denke immer so, und das habe ich auch nachgeguckt bei ImmoScout und anderen Immobilienplattformen, ein Stellplatz kostet 45 bis 100 Euro. Warum kauft man sich so ein Ding, ohne gleichzeitig auch zu sagen, aber es kommt auf den Stellplatz, weil klar, das Parken vor meiner Haustür kostet 67 Euro im Jahr.
Ja.
Ne, also das lohnt sich sozusagen, die dann da zu bevorraten. Und ich habe wirklich auch gestaunt, als ich das erste Mal auf der Eurobike war, es ist eine der größten Fahrradmessen der Welt. Das war in Friedrichshafen damals noch, die sind umgezogen nach Frankfurt. Dass der Hotelmensch mir sagte, fahren Sie aber früh los, weil da hatte ich mein Faltrad noch nicht. Sonst würde ich so alles mit dem Fahrrad mittlerweile ja machen. Fahren Sie früh los, da ist immer Stau. Ich so, hä? Warum ist denn vor einer Fahrradmesse Stau? Wir sind da alle mit dem Auto hingefahren. Und dann kommst du in so eine Halle, wo das Thema ist, mit dem Bulli an den Berg und hinten die Fahrräder rauf und dann geht's los. Und das ist halt was, na, wie soll ich sagen, das ist so etwas, wo Leute, glaube ich, nicht so reflektieren, weil sie es als sehr sportlich erachten, weil sie wahrscheinlich auch tolle Touren dann machen, dass sie Teil des Problems sind. Also das ist, glaube ich, was ich auch noch ein bisschen vertiefen wollen würde. Es ist ja so, meiner Meinung nach, dass die meisten Menschen auf dieser Welt wirklich gute Menschen sein wollen. Es ist ja nicht so, dass wir böswillig Dinge kaputt machen, dass wir böswillig den globalen Süden ausrauben. Es gibt auch nichts Richtiges im Falschen. Auch mir werden immer Sachen wieder vorgeworfen, wo ich so denke, ja geil, also zum Beispiel bin ich Flexi-Veganerin, das darf ich angeblich nicht sagen, weil Veganer wirklich wegen Tierleid drauf verzichten. Ich müsste sagen, Flexi-pflanzenbasiert Essende, weil wenn ich zum Beispiel für meine Eltern koche und ich koche nicht vegan für die, also ja, die sind jetzt im letzten Jahres Lebenszehntel, da dürfen die auch mal ein Wurstbrot essen oder ich koche was mit Milch und Käse. Also ich esse weder Fisch noch Fleisch, aber wenn was übrig bleibt von irgendwas mit Käse, dann esse ich das, anstatt es wegzuwerfen. Ne? Also das sind so Dinge, wo wir manchmal, ich sage jetzt mal, alle links der Mitte uns so gegenseitig unsere Fehler vorwerfen. Mhm. Wir können es nicht richtig machen. Das ist Quatsch. Wir sollten lieber auf das gucken, was uns eint. Und mich eint mit den Menschen, die Auto fahren, weil sie es auf, also das haben wir jetzt so gar nicht thematisiert. Aufgrund von Autokorrektur habe ich gelernt, und das thematisiere ich auch im zweiten Buch, dass Leute sogar klimagerecht sein wollen, aber sie haben keine verfügbaren Alternativen zum Auto. Barrierefreiheit ist nicht gewährleistet. Sie fühlen sich nicht sicher in Bahnhöfen und Haltestellen. Und das hat das 9-Euro-Ticket auch gezeigt. Sie können sich manche Alternativen auch einfach nicht leisten. Mit dem 9-Euro-Ticket waren sehr viele ältere Menschen auch mal im Regionalverkehr, die in Altersarmut leben, gerade Frauen. Also meine Mutter könnte auch nicht ihr Leben gestalten ohne das Einkommen von Papa, weil sie halt Kindergärtnerin war und Kinder erzogen hat uns dann. Und das sind alles Dinge, glaube ich, wenn wir das nicht beseitigen, werden wir das nicht schaffen. Das zeigt halt, wie tief diese Mobilitätswende, die wir Mobilitätswende nennen können, aber eigentlich ist es eine Transformation der Gesellschaft, die notwendig ist, anzuerkennen, dass dieses "wir müssen alle mitnehmen" vergiftet ist, weil wir längst schon nicht alle mitnehmen, weil nicht alle sich ein Auto leisten können. 13 Millionen Erwachsene haben keinen Führerschein. 14,2 Millionen Menschen leben mittlerweile in Armut in Deutschland. Da ist ein Auto eine Riesenbelastung. Und das ist halt das, wo ich denke, wenn wir doch alle gute Menschen sein wollen und uns diese Automobilität so passt und die Menschen halt bei euch da mit dem Bulli in die Berge fahren, macht das, aber nehmt eure Verantwortung wahr, für andere was Besseres zu schaffen, für andere Dinge einzufordern. Und das geschieht irgendwie nicht. Die Menschen, denen das Autoleben sehr gut passt, verteidigen das sehr stark und gucken nur auf ihren eigenen Teller. Und ich würde mir wünschen, dass wir füreinander Sorge tragen, weil ich glaube, wenn Menschen ehrlich sind, kennen wir alle mehrere Personen, die aus diesem Autosystem ausgeschlossen sind. Also das ist ja einfach de facto Quatsch, dass alle Menschen Auto fahren.
In anderen Städten, auch in sehr großen Städten in Europa, läuft die Verkehrswende schneller und besser. Du schreibst in deinem neuen Buch, Paris ist die Stadt, die wohl gerade am radikalsten den Raum den Menschen zurückgibt, der zuvor exklusiv dem Auto gegeben wurde. Wie macht das Paris?
Ja, ich durfte dafür Carlos Moreno interviewen, der sozusagen der wissenschaftliche Head of Change ist bei Paris. Der begleitet die Oberbürgermeisterin Anne Hidalgo. Der hat Systemik und Computerwissenschaften lehrt der. Also der guckt auf Systeme. Wie wenn ich jetzt hier oben was verändere, was verändert das rechts unten oder so, ne? Also der guckt drauf, welche Abhängigkeiten auch zum Beispiel existieren. Und der gerät in dem Interview, was ich mit ihm geführt habe, so ins Schwärmen über Anne Hidalgo und sagt, wir brauchen mehr von diesen PolitikerInnen, die einfach das Richtige tun, die bestimmte Dinge als nicht verhandelbar anerkennen. Ich habe heute Morgen eine Schlagzeile gelesen, dass klimafreundliche Politik, wenn sie durchgeführt wird, einen Rechtsruck nach sich zieht. Und ich fand das Framing total problematisch, weil es ist ja nicht klimafreundliche Politik, sondern es ist erstens faktenbasierte Politik, zweitens die pragmatisch beste Politik, weil das, was wir heute nicht tun, wird uns ja zigfach Kosten verursachen, wenn wir die Klimakatastrophe nicht abdimmen. Und es ist Zukunftsschutz. Also das ist ja auch durch das Bundesverfassungsgericht manifestiert worden, dass wir nichts machen sollen, was in der Zukunft anderen Generationen schadet. Und Anne Hidalgo nimmt das halt ernst. Und Carlos Moreno hat gesagt, hat bestimmte Sachen also statuiert, hat gesagt, bei ihrem ersten Antritt zur Wahl, ich möchte Paris den Menschen zurückgeben, ich möchte Paris grüner machen, ich möchte Paris zur neuen Stadt der Nähe machen, dass nicht mehr so weite Wege vonnöten sind. Also dieser Begriff der 15-Minuten-Stadt ist schon sehr viel älter, aber in Paris auch auf jeden Fall etwas, was sie auch mit Illustrationen gezeigt hat, dass dann Bildung, Kultur, Ärztinnen, Einkaufen, Hobbys, alles innerhalb von 15 Minuten erreichbar ist. Damit wurde sie gewählt und hat das dann während der Pandemie auch sehr plakativ, konnte man das verfolgen, weil sie sehr viele Pop-up-Bike-Lanes ja auch gemacht hat, weil viele ja damals aus einer gewissen Unsicherheit raus den ÖPNV gemieden haben. Und dadurch ist sie meiner Meinung nach auch wiedergewählt worden, weil sie so klar, also alle Menschen, die alle paar Monate mal nach Paris kommen, sagen, es ist krass, jedes Mal ist da was Neues, jedes Mal ist es wieder verbessert. Jetzt kam raus, dass mehr Menschen mit dem Fahrrad als mit dem Auto nach Paris reinpendeln. Es wird ja immer gesagt, ja, das ist nur was für die StädterInnen. Aber es ist auch für den Speckgürtel gut. Mhm. Also Berlin täte es auch gut, tolle Radwege zu haben, die in die Stadt führen. Da hat sie wirklich den Shift jetzt geschaffen. Und meiner Meinung nach ist es dann auch nicht eine Gefahr von Rechtsruck, weil sie ist ja wiedergewählt worden, sondern ich stelle mir vor, dass sie sogar vielleicht Menschen, die vorher enttäuscht waren von der Politik und gar nicht mehr gewählt haben, an die Urne gebracht hat, weil die Menschen gesagt haben, so wollen wir das, so will ich meine Stadt, ich will hier gut leben und nicht die Touristinnen und die Menschen, die von außen reinpegeln. Ich lebe hier und leide unter der schlechten Luftqualität. Und die kommt ja von den Autos, das haben wir noch gar nicht thematisiert. Über 60% vom CO2 kommen vom privaten Pkw und nicht von den Lkw oder Flugzeugen, ne? Also müssen wir da auch ran. Und das ist was, was mich unglaublich inspiriert, weil sie es jetzt auch in die sogenannte Stadt, ja, weiß ich gar nicht, aber so, wie so eine Art Grundgesetz, da steht es jetzt drin, dass es der Weg ist, den Paris geht. Will heißen, selbst wenn da jetzt ein Gelbwesten-Politiker nachfolgen würde, er könnte es gar nicht einfach so wieder umwerfen, wie das ja auch wiederum in Berlin leider passiert. Also sie hat eigentlich alles richtig gemacht und das bräuchten Menschen nur zu imitieren, zu kopieren. Und das war ja auch das, was ich mit dem zweiten Buch, ich hatte nicht vor, ein zweites Buch zu schreiben, weil im Vergleich zu anderen, die das total gerne machen, so eine gewisse Quälerei immer. Und da hatte ich ja diesen Shitstorm im Februar 2023, habe ich jeden Tag mehrere Morddrohungen bekommen. Das thematisiere ich auch im Buch, weil ich das überhaupt nicht verstehe, wie man Menschen wünschen kann, dass ihr Leben endet. Und ich sehe so viel Freude und so viele Möglichkeiten in der Veränderung und so viele Chancen. Und da habe ich gedacht, okay, ich schreibe jetzt ein zweites Buch darüber. Warum fällt es uns so schwer? Also erstmal so eine Problemanalyse, aber auch lasst euch inspirieren von den Leuten, die überall auf der Welt diese Verkehrswende gestalten. Also auch der Kontinent Afrika ist total spannend zum Beispiel. Den konnte ich jetzt nicht auch noch reinnehmen, weil meine Lektorin hat gesagt, die Bibel gibt's schon. Aber es gibt so viele, so inspirierende Vorbilder. Und ich würde mir wünschen, dass wir das endlich, also die Mobilitätswende hat in Deutschland noch nicht begonnen.
Harte Worte und auch eine harte Situation um dich. Du hast den Hass und die Morddrohung gerade angesprochen. Vielleicht kannst du das noch ein bisschen einordnen, aus welcher Richtung das und von welchem Personenkreis das kam. Und zweitens würde ich gleich die Frage daran stellen, wie gehst du denn aktuell damit um?
Ja, das ist tatsächlich was, wo ich so ein bisschen das Gefühl vom Frosch im Wasserglas habe. Dadurch, dass sich das kontinuierlich gesteigert hat, stehe ich mittlerweile über Sachen drüber, die mir vor 4 Jahren noch schlaflose Nächte gekostet hätten. Also ich habe nie dran gedacht, aufzuhören. Das fand ich selber sehr erstaunlich, so im Rückblick, dass ich gedacht habe, ja krass, also der Gedanke war nie da. Aber der Gedanke, in welcher Gesellschaft leben wir hier eigentlich? Und interessanterweise werde ich von allen gehasst. Das ging los, also wenn wir jetzt diesen Februar einfach mal nehmen, weil der war recht exemplarisch in der Härte, Klopf auf MDF-Faserplatze. In der Härte kommt er hoffentlich auch nie wieder. Und da kamen 2 Sachen zusammen. Einmal war ich bei Anne Will. Da bist du natürlich von einem Millionenpublikum, auf einmal sitzt du da und Anne Will und alle, die da saßen, haben immer gesagt, ja, Frau Diehl, Sie hassen ja Autos, ja, Frau Diehl, Sie wollen ja alle Autos abschaffen. Und ich war immer nur, nein, nein, nein. Also es wurde vom Framing richtig übel, was mit mir da auch gemacht. Dann war ich eine Woche später in Lübeck bei den Fridays for Future und habe einen relativ langen Vortrag gehalten. Der Architekt, der eingeladen war, hat einen relativ langen Vortrag gehalten, dass es mit dem Bauen so nicht weitergehen kann, dass Einfamilienhäuser halt einfach nicht zukunftspositiv sind. Und dann habe ich in Anführungszeichen den Fehler gemacht und habe gesagt, ja, es ist gerade ganz krass, weil wir beide hier ja auch sitzen, da haben die Fridays einfach die Forderung an die Politik vorgestellt, weil da begann die Kommunalwahl. Und da habe ich gesagt, das ist echt krass, wie wir beide hier so sitzen, wird mir bewusst, dass wir den Deutschen den Traum vom Eigenheim und Auto nehmen müssen. Wir brauchen neue Träume, vielleicht Träume von Zeit, die wir mit Familienmitgliedern verbringen können, vielleicht Träume von Ruhe und Entspannung, von Entschleunigung. Und dann hat die Zeitung, die da war, draus gemacht, Katja Diehl, Doppelpunkt, wir nehmen den Deutschen den Traum von Eigenheim und Auto.
Oh Gott.
Paywall. Also du hast diese Headline gehabt, du hast das Bild von mir gehabt. Und die Paywall. Und alle möglichen haben sich drauf gestürzt, haben das gescreenshottet. Im Artikel selber wurde das sogar aufgelöst. Aber es gab halt, also wer, sorry to say, aber von der Schleswig-Holsteinischen Zeitung hat, glaube ich, kaum jemand ein Abo. Ja, und da ging das so, also da habe ich wirklich gedacht, was zur Hölle geht jetzt hier los? Weil das war 3-4 Tage nach der Veröffentlichung, da haben die Springer-Presse und da gibt es auch bei HateAid, können wir vielleicht auch verlinken, die haben hinterher so eine Analyse gefahren, was dieser Monat für mich bedeutet hat, allein nur bei Twitter. Mhm. 600 Accounts haben da gegen mich gearbeitet, teilweise, also meine Person war Trending Topic und so. Aber es war ja nicht nur Twitter, es kam per Mail, es wurden mir nachts Pizzen geschickt, ich wurde bei Gehörgeräte-Tests angemeldet, ich habe die junge Welt, junge Freiheit, wie heißt diese Scheißzeitung, ich weiß es nicht, im Abo bekommen. Also Postkarten wurden geschrieben, also alle möglichen Facetten von Hass. So, und dann bin ich, weil ich chronisch krank bin, in einen Crash, weil das war natürlich alles sehr anstrengend. Und als ich so langsam wieder rausgekrabbelt bin aus diesem Crash, ruft mich eine Frau an. Und warum auch immer, ich gehe ans Telefon und rede mit der auch länger, und weil ich das nicht zuordnen konnte. Und irgendwann habe ich gesagt, wer sind Sie denn? Ja, von der Bild. Und dann bin ich ausgeflippt, wo mir Leute sagen, hättest du auflegen können? Ja, alles hätte Fahrradkette. Habe ich nicht, und habe richtig, richtig böse diese Wuttränen, die so parallel zum Boden aus einem rausdonnern. Und als ich mich beruhigt habe, sagt die Frau, ja, was kann ich denn jetzt davon zitieren? Und ich so, keine Ahnung. Ich habe keine Ahnung, was ich gerade gesagt habe. Ja, Sie haben jetzt die Wahl. Entweder machen Sie mit, also ich mache den Artikel auf jeden Fall, oder Sie geben Zitate frei. Und dann habe ich gesagt, naja, gut, dann gebe ich natürlich Zitate frei. Und dabei rausgekommen ist ein Artikel, manche Menschen, die ich kenne, lesen aus welchen Gründen auch immer Guilty Pleasure die Bild und meinten, hä, was ist denn das für ein moderater Artikel über dich in der Bild? Und ich so, ja, wahrscheinlich, weil die Frau auch gemerkt hat, dass es mir nicht gut ging. Und dann kam der Hass von links. Katja Diehl spricht mit der Bild. Und dann haben die von links das so gedeutet, dass ich gegen den Shitstorm eine Art Gegendarstellung machen wollte und mir dafür ausgerechnet die Bild ausgesucht hätte. Und das war der Moment, wo ich Twitter gelöscht habe, weil ich gesagt habe, wenn ich eure Solidarität nicht habe, wenn ihr nicht versteht, dass da irgendwas passiert sein muss, warum ich mit der Bild rede, und vorher habt ihr euch nicht dafür interessiert, dass ich Morddrohungen bekomme, dann ist jetzt hier der Ofen aus. Ich habe einen sehr langen Podcast dazu gemacht, wen es interessiert, mit Sven Hillenkamp, der hat mich in meinem eigenen Podcast dazu auch interviewt. Und ich habe da sehr viel losgelassen. Also ich habe losgelassen, warum will ich eigentlich links sein? Bin ich nicht. Also mein Papa ist das erste Kind aus einer Arbeiterfamilie, der Abi gemacht hat. Meine Mama ist immer noch also Arbeiterfamilie, und ich bin bürgerlich. Also ich bin nicht links progressiv aufgewachsen. So. Ich habe losgelassen, dass Leute, denen ich Support gebe, dass das eine Einbahnstraße sein kann. Dass ich da auch aufpassen muss, wen ich supporte. Ich habe losgelassen, dass ich wahrscheinlich auch wieder von den falschen Menschen gemocht werden wollte. Also der enge Kreis, den ich habe, ist super safe. Aber einige habe ich aus dem näheren Bekanntenkreis rausgeschoben. Ich bin auch nicht böse, ich habe keinen Groll. Das war einfach eine Lernreise von mir selber, die ich durchlitten habe. Weil es tut natürlich auch ein bisschen weh, wenn man feststellt, dass da Menschen sind, auf die man halt nicht zählen kann, aber ich bin dadurch echt gestärkt raus und habe einfach mich ein bisschen fokussiert.
Ja, bewundernswert, dass du das alles aushältst. Wenn wir das mal drehen und gucken, naja, die eigentliche Frage ist, wieso braucht es überhaupt Menschen wie dich, die so sehr für die Verkehrswende eintreten? Ja, und dass wir sie brauchen, ist ja auch klar. Das sagen die Zahlen. Es ist vollkommen klar, dass wir weniger Verbrenner auf den Straßen brauchen. Und das ist nur der allergröbste Anfang. Dafür ist auch eine aktuelle Debatte symptomatisch. Ich muss eher sagen, noch aktuell, weil wir sprechen Anfang Mai und werden die Folge Ende Mai veröffentlichen. Die Fahrverbote, die ich andeute, die hatte Wissing vor 2,5 bis 3 Wochen angedroht. Was war passiert? Ich fasse das gern noch mal kurz zusammen. Bevor die Bundesregierung kürzlich das Klimaschutzgesetz reformiert hat, hatte Wissing mit Fahrverboten am Wochenende gedroht, weil er angeblich die Klimaschutzlücke seines Sektors Verkehr nicht hätte anders schließen können. Jetzt muss er das nicht mehr tun. Vereinfacht gesagt, bekommt er keine persönliche Benotung auf seine Hausaufgaben in Sachen Klimaschutz. sondern die ganze Klasse wird mit einer Durchschnittsnote bewertet. Das ist auch deshalb bemerkenswert, weil es dem typischen FDP-Leitgedanken eines Leistungsprinzips entgegensteht. Aber lassen wir das mal so stehen und blicken nach vorn. Welche Folgen wird deiner Meinung nach die Reform des Klimaschutzgesetzes für die Mobilitätswende haben?
Ich glaube, das ist wirklich etwas, was ich auch unterschätzt habe. Also was du jetzt gefragt hast, hat ja mehrere Facetten für mich auch als Person. Ich kann nicht anders. Also es ist total schlimm, ehrlich gesagt. Das ist wirklich schlimm, dass ich keine Wahl habe. Ich kann nicht zurück in diesen sechsstellig bezahlten Konzernjob, wo alle wissen, das ist die Abteilungsleiterin oder wie auch immer. Und dann habe ich 9-to-5 und also, okay, ich habe immer zu viel gearbeitet, aber hab meine Ruhe, weil ich für wen arbeite und dafür mein Geld auch jeden Monat bekomme, ob ich die Füße auf den Tisch lege oder nicht. Und das ist was, was ich ganz, ganz, ja, wie soll ich sagen, massiv reflektiert habe. Was bedeutet das denn jetzt? Und das ist natürlich was, wo ich auch merke, und das ist die nächste Facette, dass das, was ich mache, nicht bezahlt wird und nicht gut bezahlt wird. Also, dass viele auch da stehen und sagen, hey, ich finde das toll, was du machst. Ich denke mal, ja, mach entweder mit. Also, es hört sich jetzt böse an, aber ich lese gerade von Friedemann Karik, was ihr wollt. Und er seziert das sehr deutlich, wie so Bewegung funktioniert und wie so Bewegungen, die auch wirklich was Krasses verändert haben. Die brauchten immer diese Figuren, Mahatma Gandhi und Martin Luther King und Mutter Teresa, die ja alle auch, wenn wir ehrlich sind, nicht ganz unproblematisch waren. Also ja, die werden ja auch auf so ein Podest gehoben, wo sie gar nicht hingehören unbedingt. Und er sagt halt, dass das im Nachhinein so reingedeutet wird. Also dass es viel auch Romantisierung ist, weil Martin Luther King hatte einen radikalen Flügel an seiner Seite. Die Suffragetten waren sehr viel radikaler als die letzte Generation es war. Und das Frauenwahlrecht und andere Dinge, das waren von langer Hand vorbereitete Change-Prozesse. Und das ist was. Und ich habe so beim Lesen gedacht, fuck, ja, scheiße, das fehlt mir. Es fehlt mir die Ehrlichkeit, zu sagen, wir müssen da jetzt ran. Es fehlt mir die Ehrlichkeit der Progressiven zu sagen, ja, und das Elektroauto bringt mir auch gar nichts. Es fehlt mir die Ehrlichkeit der Grünen, die jetzt gerade, wo wir sprechen, auch einen ganzen Instagram-Post als Bundesgrüne gemacht haben, wie wichtig das Auto ist. Also denke, ist nicht Mobilität viel wichtiger? Also ich bin gerade allein auf weiter Flur. Also ich habe so ältere Herren wie Heiner Monheim und also über 80-Jährige, die das seit 50 Jahren machen, die auch im Buch sind, im zweiten, die auf sehr charmante Weise weise alte Männer sind, nicht weiße alte Männer, weil die schon auch ihre Macho-Attitüden haben, aber auf eine gute Art und Weise die einsetzen. Und meine Hoffnung war, ich schreibe Autokorrektur, mache diesen Perspektivwechsel, zeigt die Leute, die immobil gemacht werden durch das Autosystem und es erweckt eine Empathie bei Leuten an Hebeln der Macht. Und das heißt jetzt gar nicht unbedingt Bundesverkehrsminister oder so, sondern hey, ich setze mich dafür ein, dass in meinem Betrieb nicht nur Dienstwagen für einige, sondern Jobrad für viele oder Mobilitätsbudget. Wir machen mal Fahrradständer, dass die Leute belohnt werden, die mit dem Rad kommen. Und dann hast du es aber mit einer Fahrradindustrie, einer ÖPNV-Industrie, einer Autoindustrie zu tun, wo Männer an der Macht sind, die alle Auto fahren. Auch der Deutsche Bahnvorstand ist jetzt nicht gerade durch Menschen geprägt worden in den letzten Jahrzehnten, die total Bahn sind. Viele haben dem Chef der Lokführergewerkschaft Weselski ja so komisch auch auf so ein Podest gehoben, was ich auch irritierend fand, weil hinter ihm standen ja 97% seiner Gewerkschaft, die sich für den Streik entschieden hatten. Aber er hat so tolle Worte in Frankfurt gefunden und hat genau das, was ich kriege auch gerade Gänsehaut, was ich erlebt habe, ich habe ja auch in der Bahn gearbeitet, in der Nordwestbahn, da sind Leute mit Herzblut, da sind Leute, die sind stolz auf ihren Job und die fahren mit 61% Pünktlichkeit, die fahren mit kaputten Toiletten, die fahren mit einem, also maroden System auf manchen Strecken der DB Regio werden jetzt Bodycams eingesetzt, weil die so oft angegriffen werden. Gestern war ein Artikel im NDR von einer Busfahrerin, die sich mehr Wertschätzung wünscht für ihren Job. Die wird nur bepöbelt, meinte sie. Und das ist für mich eine dermaßen krasse Machtgesellschaft, die auf allen Ebenen von Auto existiert. Beginnend bei jedem wegfallenden Arbeitsplatz in der Autoindustrie wird geheult und 130.000 Jobs in der erneuerbaren Energie, ja egal, dass irgendwie das letzte Rotorenwerk für Windräder rausgeht aus Deutschland, egal, dass wir keine Also wir waren mal mit Warta und anderen Weltmeisterinnen, wir waren mal mit der Deutschen Bahn Weltmeisterin, Straßenbahn Weltmeisterin, Fahrrad Weltmeisterin. Und das sind alles so Dinge, wo ich mich schwer tue, wo du halt hinguckst als Katja, wo sind denn meine Allies, wo sind denn die Leute erstens, die mich bezahlen? Weil ganz viele Leute sagen immer so, weil ich bin ja bei LinkedIn, werde ich ja auch immer wieder so ein bisschen stumm geschaltet vom Algorithmus, weil ich zu politisch bin. Also das ist schon beim nächsten Problem, was wir gerade haben, alle möglichen sozialen Plattformen schalten sogenannten politischen Content ja stumm. Dann sagen mir manchmal Leute in den DMs, Katja, ganz ehrlich, es tut mir total leid, ich muss dir gerade verschreiben, ich habe überhaupt nicht gecheckt, das ist ja Arbeit, was du machst. Und das ist ja alles, was ich kann deinen Podcast hören, ich kann hier bei LinkedIn und in deinen Blog reingucken, das ist alles ja pro bono. Da sagen die Leute mir ehrlich, und das finde ich gut, wenn sie es dann endlich erkennen, ich habe da noch nie drüber nachgedacht, dass das wirklich Arbeit ist. So. Und das zeigt halt, dass ich irgendwie... Ich bin nicht einzuordnen. Ne? Immer wenn die Leute mir sagen, stell dich mal kurz vor, denke ich so, oh Mann, ey, was sage ich denn jetzt? So, und ja, das ist wirklich schwierig, da ich will einfach Katja sein und die Welt verbessern. So. Aber ich werde immer wieder gedrängt, dann nennen sie mich Aktivistin, um mich zu degradieren, weil Aktivistin ist in Deutschland ja eher was Negatives in bestimmten Sphären. Dann nennen sie mich Expertin, wo dann gesagt wird, ja, die hat auch nur Literatur und Medienwissenschaft studiert. Ja, ich habe auch 12 Jahre in verschiedenen Konzernen gearbeitet, die Mobilität machen. Also ich würde gerne diesen Fight los sein, sowohl was Finanzierung als auch den Struggle angeht, dass ich mich irgendwo verorten soll. Ich passe in dieses System, was wir gerade haben, nicht rein.
Was wäre denn dein Plädoyer für Hörerinnen und Hörer, die gerne mehr für die Mobilitätswende tun möchten, mal unabhängig davon, wie viel sie vielleicht schon tun oder nicht tun?
Bildet Banden. Also ich habe richtig genossen, ich habe ja so eine unfassbare, also ich kam mir manchmal vor wie so Singer-Songwriter, Autokorrektur, teilweise 6 Tage die Woche gelesen, auch total übertrieben. Aber wenn ich halt anzünden kann, dann ist das natürlich etwas, wo ich Energie tanken kann, wo ich merke, ich bewirke was. Und da haben sich Leute im Saal dann befunden, die sich teilweise noch gar nicht kannten, obwohl sie alle für die Mobilitätswende sind. Und die haben sich dann in Signalgruppen zusammengetan oder haben E-Mails ausgetauscht. Weil das ist ja was auch im zweiten Buch Raum erhält. Diese ganzen Menschen, die die Veränderung gestalten, erhalten Morddrohungen, werden bedroht, sind teilweise mit Sicherheitspersonal, also der Philipp, der Mobilitätsbürgermeister von Gent, der Gent ja jetzt zu einer autofreien Stadt gestaltet hat. Die Familie hat 6 Wochen an einem geheimen Ort gelebt, weil er abgefeuerte Patronenhülsen geschickt bekommen hat. Und dann meint er zu mir, ja, dann machst du die erste Radtour durch dein neues Gent und du denkst, oh Gott, ey, wie lange dauert es wohl, bis ich den ersten Farbbeutel geworfen bekomme? Und alle stehen am Straßenrand und sagen, hey, good job, thumbs up. Und er hält an mit seinem Fahrrad und sagt, Leute, wo wart ihr? Weil die Leserbriefe und diese wütenden Ausbrüche in Verkehrsausschüssen kommen immer von denen, die die Autowelt behalten wollen. Und die Veränderung wollen, sind sehr höflich und sehr faktenorientiert, was ich auch nicht kritisieren möchte. Aber vielleicht ist es einmal an der Zeit, 2024 ein bisschen lauter zu werden, linkspopulistisch zu sein und sich den Raum zu nehmen, den gerade die Lauten bekommen und damit die Falschen.
Was glaubst du, müsste denn passieren, damit die Verkehrswende in Deutschland schneller Fuß fasst? Ich führe es noch ein bisschen aus. Ich meine, nehmen wir nochmal vielleicht zum Vergleich das Thema Ernährung. Wir wissen auch, wir müssen viel weniger Fleisch und tierische Produkte essen, allein aus Klimaschutzgründen. Beim Auto wissen das ja die allermeisten auch. Ich habe beim Auto immer das Gefühl, diese Strukturen, die beim Essen ein gewohntes Verhalten sind, da hängt ein bisschen mehr dran, ist schon klar. Aber diese Strukturen sind beim Auto Straßen und Beton. Was wären die kleinen Anstupser, die es jetzt braucht? Wäre das Tempolimit, angenommen es würde tatsächlich doch noch kommen, würde das ein Feuer in die richtige Richtung entfachen?
Ja, also ich glaube, das größte Problem besteht darin, das klingt jetzt ein bisschen absurd, aber die Mobilitätswende würde ja auch ohne die Klimakatastrophe Sinn machen. Und wir wollen die Mobilitätswende aber nicht. Und jetzt kommt die Klimakatastrophe und sagt, oh oh, im Verkehrssektor ist aber jetzt das Auto der größte Pain. Und wir wollen nicht als Gesellschaft intrinsisch motiviert diese Mobilitätswende. Wir gönnen anderen kein gutes Leben. Ist so. Weil wenn wir das denen gönnen würden, dann würden wir anerkennen, ey, also ich weiß nicht, wie deine Lernreise ist, aber ich habe so, bin jetzt 7. Jahr in der Selbstständigkeit und ich habe mich vorher immer schon sehr versucht fortzubilden in den internalisierten Isms, die ich so habe. Habe immer mich gefragt, warum habe ich so ein komisches Gefühl bei Sex in the City und Germany's Next Topmodel, dass Leute das gucken. Habe erstaunt mitbekommen im Büro, dass kaum jemand sich dafür interessierte, als Trump das erste Mal gewählt wurde. Und bin jetzt da raus und bin jetzt in so einem eher politisierten, hochpolitisierten Umfeld, wo du auch so ganz krass beäugt wirst. Ne? Ich habe ja gesagt, also ich darf mich nicht Flexi-Veganerin nennen, dann, keine Ahnung, gucken alle genau hin. Auf einmal Handynutzung, da bist du, also wo du denkst, oh Gott. Also du wirst total unter so ein Brennglas von allen gelegt. Und ich habe wirklich anerkennen müssen, fuck, Deutschland will das gar nicht. Und dann fahre ich aber, und jetzt wird's schön, über die Grenze nach Österreich Leonore Gewessler. Die ist, die hat dieses super Ministerium, was Habeck nicht geschaffen hat. Er hat ja auf Verkehr verzichtet. Das war ein großer Fehler meiner Meinung nach, das auszugliedern, gerade weil es so ein Problem ist im Klimading. Und er hat, und da habe ich echt gedacht, ich knall ihm eine. Er hat echt gesagt, irgendwann nach unserem Koalitionsausschuss, ja, in dieser Legislatur werden wir im Bereich Verkehr nichts mehr erreichen können. Da habe ich gesagt, ja geil, und jetzt? Soll ich trotzdem noch weiterarbeiten? Oder ja, und da fahre ich rüber und dann bin ich in diesem Beirat und dann gibt es Meilensteinpläne. Ausbreitung von Radwegen, wie viel Prozent haben wir schon von den On-Demand-Rufbussystemen etabliert? Wo stehen wir? Bei Leonore Gewessler macht genau das Richtige. Sie sagt, Zeitpunkt X wollen wir dekarbonisiert sein. Also rechne ich doch rückwärts, was muss ich in 2024 geschaffen haben, um auf diesem Pfad zu sein. Sie hat alle Großbauprojekte ein Jahr angehalten, hat gesagt, hier, ihr seid jetzt die Experten, Wissenschaft, dann das, was bei uns die Autobahn AG ist oder GmbH. Und ihr Ministerium haben alle Großbauprojekte durchleuchtet und huch, da hieß es dann, Autobahnbau ist das Bekloppteste, was wir machen können. Tunnelbau blasen wir auch ab, weil es macht so viel CO2, das dauert über 100 Jahre, bis sich das überhaupt an sich als Baumaßnahme amortisieren würde. Oh, und dann werden ja Gelder und Ressourcen und Personal frei, um Radwege und ÖPNV auszubauen. Nachtzugnetz, barrierefreie Einstiege übrigens auch enthalten und sie fährt ständig Nachtzug, sie fährt ständig Fahrrad. Volker Wissing macht das nur bei PR-Terminen und im Urlaub wahrscheinlich. Und das gab auch mal so ein Bild von Andi Scheuer, wo er den Fahrradhelm falsch rum aufhatte.
Ich erinnere mich.
Wo man einfach klar war, aha. Naja, und sie ist Vorbild. Also sie ist diejenige, die die Orientierung gibt. Sie sagt, also ich nehme das ernst. Und Volker Wissing, das weißt du auch, hat ja den Status quo hochgerechnet. Also er hat gesagt, das ist jetzt 2023, rechne doch mal aus, wenn das so weitergeht wie jetzt. Und auf einmal kam da raus, es wird mehr Autoverkehr und Lkw-Verkehr geben. Ja klar, wenn ich nichts mache und nichts steuere, dann passiert das.
Zum Abschluss, welche Stadt in Deutschland, egal ob groß oder klein, macht es in Sachen Verkehrswende schon richtig gut?
Also ich bin Botschafterin der Region Hannover. Das ist auch ein großer Teil im Buch, wo ich so schildere, wie Stadt Hannover und Region Hannover auch zusammenarbeiten. Und nicht so, warum hört der Fahrradweg einfach hier auf, weil da irgendeine kommunale Grenze ist. Die haben europaweit das größte On-Demand-Rufbussystem etabliert. Da fahren 4000 Leute schon jetzt täglich mit. Volker Wissing hat die Förderung rausgezogen und die machen es trotzdem weiter, obwohl sie wissen, dass es echt viel ist. Auch wichtiger Punkt übrigens, sagt nicht immer, rechnet sich das denn? Weil das Auto rechnet sich nicht. Das Auto rechnet sich nur, weil alle Kosten externalisiert sind, weil wir diese Privileg haben, weil wir Dienstwagenprivileg haben, weil wir großartige Leasingraten bekommen und weil wir einfach für nichts bezahlen, was wir benutzen. Das bezahlen wir alle als Solidargemeinschaft Auto. Das sollte mal die Solidargemeinschaft Mobilität werden, finde ich. Und dann habe ich noch drin, der wechselt witzigerweise nach Osnabrück, wo ich ja auch lange gearbeitet habe, Timo Weitemeier, der hat es innerhalb von 10 Jahren als Stadtparat geschafft, 40% Fahrrad am Model Split. Nordhorn ist eine Stadt, die auch in einer krassen Krise war, weil die Textilindustrie ja zusammengebrochen ist und Nordhorn war eine Textilstadt. Und er hat gesagt, trotzdem, wir entwickeln diese Stadt nur innen weiter. Wir meandern nicht mit Neubaugebieten nach draußen und machen immer längere Wege, sondern wir gucken, wo liegt was brach, wo können wir nachverdichten und so weiter. Und er hat gesagt, es braucht ein Radwegesystem, ein Radwegenetz und am besten da, wo es am schönsten ist, nämlich am Wasser. Und du fährst in Nordhorn, ohne absteigen zu müssen, also ähnlich wie in den Niederlanden, an wirklich wunderschönen Verästelungen dieser Kanäle lang und hast den besten Weg zur Arbeit, wirst belohnt. Und nicht, wie du es ja eben geschildert hast, wir werden ja eigentlich sogar noch bestraft.
Ja, mit gegen alle Widerstände hatte ich eingeleitet. Da war doch die positive Vision, oder es ist nicht mal eine Vision, es ist ein Rübergucken in eine Stadt, in der es schon gut funktioniert. Katja, vielen Dank für deine vielen Gedanken, deine vielen Worte. Vielen Dank für dein Engagement. Mir hat es sehr Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, und schön, dass wir uns jetzt mal gesehen haben zumindest. Dir noch einen schönen Tag.
Danke.
Der Utopia-Podcast.